Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Mission an Unerreichten, Teil 1. Paulus versuchte nicht nur gottesfürchtige Heiden zu erreichen. In Athen sprach er auch mit Menschen, die eine ganz andere Weltanschauung und Philosophie vertraten. Er wollte alle mit Jesus bekannt machen. Seine Vorgehensweise kann auch für uns heute ein Vorbild sein. Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir freuen uns, dass ihr bei uns seid heute. Wir werden wieder ein interessantes Thema miteinander betrachten. Und als meine Gäste darf ich heute begrüßen zu meiner Linken Bojan und Kati, zu meiner Rechten Wilhelm und Luise. Wie wir das gewohnt sind, wollen wir miteinander zunächst noch ein Gebet sprechen und dann steigen wir direkt ein in den biblischen Text. Unser lieber himmlischer Vater, danke Herr, dass wir dein Wort öffnen dürfen. Danke Herr, dass wir es besitzen dürfen und dass wir so viele Schätze daraus bergen können. Bitte seid mit uns, wenn wir nun miteinander Apostelgeschichte 17 studieren, wenn wir etwas besser verstehen wollen, wie du Paulus damals in Athen geführt hast und was wir daraus lernen können für unsere heutige Zeit, um Menschen, besonders die gebildeten Menschen, zu erreichen. Danke Herr, dass du unsere Gedanken leiten möchtest, dass du uns zur Seite stehst in dieser Gesprächsrunde. Amen.
Amen. Amen.
Ja, jetzt habe ich euch gerade schon verraten, was wir uns ansehen wollen und ich lade euch ein, das direkt aufzuschlagen, denn wir haben ja in der zurückliegenden Woche das Kapitel 17 der Apostelgeschichte Stück für Stück in der Lektion betrachtet. Wir steigen ein in der Begebenheit in Athen, das ist ab Vers 16 und die Lektion überschreibt das mit ein Hebräer in Athen und da wird schon deutlich in der Überschrift, dass wir es hier eigentlich mit einem, wenn man so möchte, Clash der Kulturen zu tun haben. Hebräisch und hebräisches Denken und hebräische Kultur war doch was ganz anderes als die athenische oder die griechische Kultur. Und das wird uns jetzt auch in diesem Kapitel weiter beschäftigen. Ich würde dich, Wilhelm, bitten, dass du Verse 16 bis 18 liest, bitte.
Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt.
Dankeschön. Das, was mir hier gleich auffällt, ganz am Anfang im Vers 16, ist, dass sein Geist erregt wurde oder andere übersetzen, ergrimmte in ihm. Er geht durch diese Stadt, er sieht diese vielen Götzen, die dort gegeben sind und man hat so den Eindruck, er ist zornig, er ist sauer, das gefällt ihm nicht. Jetzt ist er aber in dieser Kultur ja eigentlich auch aufgewachsen. Natürlich drüben in Jerusalem, wo er dann seine Jugend verbracht hat, war das wenig der Fall. Aber diese heidnische Kultur war ihm grundsätzlich nicht fremd. Er hat sie schon gut kennengelernt. Wie erklärt ihr euch, dass er jetzt trotzdem so empfindet, wenn er das sieht?
Also mir gefällt das Wort, dass der Geist in ihm erregt wurde, eigentlich besser als so dieses Ergrimmen. Obwohl natürlich schon auch vielleicht ein Stück Ärger mitschwingt über diese Götzen und so weiter. Aber ich denke, dass so diese zu sehen, dass Menschen an etwas glauben und an Dingen festhalten, die so völlig wertlos sind in Wahrheit, dass ihnen das echt betroffen gemacht hat. Und das kann ich gut verstehen. Es geht mir auch so. Wenn ich heute auf YouTube so einfach mal durchscrolle und sehe, was die Leute da alles serviert kriegen, eigentlich auch eine Art von Götzen, Dinge, an denen sie sich festhalten, da werde ich auch, das nimmt mich mit.
Mhm. Du kannst also vielleicht auch als eine Art auch Mitleid verstehen mit den Leuten, ja? Luise?
Mich erinnert es an einzelne Begebenheiten aus dem Leben Jesu, wo auch steht, dass er ergrimmte oder erregt wurde und das war entweder, wo er ihren Unglauben eben gesehen hat oder auch, wo er gesehen hat, wie sie trauern um den Lazarus. Also einfach die Zustände auf dieser Welt zu sehen. Und ich glaube, wenn jemand wie Paulus, der entrückt ist und wirklich auch Begegnungen mit Gott hat und dann wieder sehen muss, wie es auf der Welt zugeht, wie die Menschen verblendet oder unwissend sind, das hat in ihm einfach was ausgelöst. Und das war in dieser Stadt sicherlich präsenter als in Jerusalem.
Mhm. Diese Stadt war natürlich auch ein Zentrum des Götzendienstes. Dort haben wir viele von den großen Philosophen oder Schreibern und Dichtern, die über diese Götzen geschrieben haben, diese Legenden erfunden haben. Und natürlich haben wir dort eine Menge Tempel, eine Menge Figuren, ja, also nochmal mehr als woanders. Jetzt geht Paulus als Reaktion auf den Marktplatz, so hören wir es im nächsten Vers. Und er stellt sich diesem Problem sofort, er spricht es an. Mich würde interessieren, was ihr glaubt, warum wählt er sich gerade diesen Platz? Und haltet ihr die Strategie, in der er vorgeht? Wir hören Evangelium bis zur Auferstehung verkündigt. Haltet ihr das für die richtige Vorgehensweise? Kann das vielleicht auch zu plump gewesen sein? War das vielleicht auch voreilig? Wie empfindet ihr, wenn ihr das lest?
Ich finde so den ersten Schritt auch nicht unwichtig. Hier steht ja, dass er sich auch mit den Synagogen, in den Synagogen mit den Juden unterhielt. Ja. Es steht als erstes. Also er ist, obwohl er so angespannt war, nicht gleich losgaloppiert, so kommt es mir vor, sondern er hat sich erstmal tatsächlich in der Synagoge ausgetauscht. Vielleicht, um auch zu hören, was empfindet ihr hier, was erlebt ihr oder wie geht ihr selber damit um, um so einen Weg für sich vielleicht zu finden. Mhm.
Scheinen ja so drei Gruppen zu sein. Die Juden, dann die Gottesfürchtigen, also den Juden nahestehende und Interessierte und dann eben noch alle anderen, die sich einfanden. Ja, er hat also mehrgleisig da gearbeitet und versucht, an allen Wassern zu sehen, kann man sagen, ja, oder? Mhm.
Ja, erstmal einen Überblick zu bekommen. Er war innerlich ergrimmt, ja, dieser heilige Zorn oder Trauer oder Mitleid. Und jetzt holt er Informationen und jetzt macht er eine Strategie, an sie ranzukommen. Finde ich exzellent, ja. Mhm.
Muss aber auch erwähnen, ich finde die Frage gut, weil für mich ist es wirklich nicht selbstverständlich, dass er dort täglich auf dem Marktplatz ist. Weil er ist ja nicht in der ersten griechischen Stadt, wenn wir zurückblättern, sehen wir immer, er predigt in den Synagogen. Und auch sicherlich in anderen großen Städten gab es sicherlich auch Marktplätze, wo er das hätte machen können. Und mir scheint es, als würde Gott ihm hier eine gewisse Möglichkeit bieten. Also wir sehen, glaube ich, nachher, dass er auf den Areopag geführt wird von den Heiden.
Genau.
Das heißt, die bieten ihm hier eine Bühne. Und ich denke deswegen, dass es auch vom Geist so geführt gewesen ist, dass das vielleicht, genau diese Vorgehensweise vielleicht auch nicht immer die richtige ist in jeder anderen Stadt.
Vielleicht gab es sogar den Tipp von den Leuten aus der Synagoge, die sagten, geh mal auf den Marktplatz. Und wenn es den Leuten gefällt oder sie sagen zumindest, es wäre der näheren Prüfung wert, dann nehmen sie dich eh mit auf den Areopag, dann hast du es geschafft, dann hören dir die wichtigen Leute zu. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas vielleicht irgendwo mal gefallen ist und er sagte sich, naja, wer wenn nicht ich, dann mache ich das mal. Lesen wir doch mal weiter die nächsten Verse. Du hast schon angesprochen, Wilhelm. Es kommt jetzt eine nächste Stufe. Von dem Marktplatz wird es jetzt zum Areopag gehen. Luise, würdest du lesen? Verse 19 bis 21, bitte.
Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gern wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hat nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Mhm.
Dieser Gedanke, den uns Lukas hier überliefert, Vers 21, macht uns vielleicht schon bewusst, die Athener sind ein Volk, da kann man anknüpfen, wenn man einfach was Neues bringt. Und der Paulus hatte eine Menge zu sagen, ja. Jetzt haben wir hier den Marktplatz zunächst, dann ein Areopag. Könnt ihr mir helfen zu verstehen? Der Marktplatz, was hat man dort so gemacht? Außer Waren gekauft und verkauft. Und der Areopag, wofür war der da? Was bedeutet das, was hier passiert?
Also ganz früher war dort der oberste athenische Gerichtshof. Mhm.
Am Markt war ein Kommunikationsplatz, auch wo man sich ausgetauscht hat. Da waren viele Leute und da konnte man sich austauschen. Das wäre jetzt die Frage mit, früher war es ja sogar noch bei uns der Marktplatz. Sagt man ja, da reden die Frauen und was weiß ich, da werden Informationen ausgetauscht beim Marktplatz und beim Friseur sozusagen, ganz früher. Heute haben wir natürlich andere Plätze, wo Informationen ausgetauscht werden. Mhm.
Also Marktplatz, Friseur, dann käme vielleicht noch die Kneipe mit dazu, ja, wo man Informationen ausgetauscht hat. Der Marktplatz war das A und O, denn es wäre wie heute einkaufen gehen, man ist einfach dorthin gegangen, da kamen alle zusammen von der Stadt. Und natürlich haben die Leute, die auf dem Markt gearbeitet haben, alles an Klatsch und Tratsch aufgefangen und auch weitergegeben. Also da hat man sich updaten können.
Am Areopag oder Marktplatz?
Auf dem Marktplatz. Mhm. Auf dem Marktplatz. Der Areopag, was war denn dort jetzt anders? Das ist schon angesprochen, das ist früher so eine Art Gerichtshalle gewesen. In dem Fall steht er nicht vor Gericht. Es ist ja dann noch was anderes geworden. Ist euch bekannt, was das geworden ist dann? Was das bedeutet, wenn er dorthin geführt wird?
Ist das so ein Philosophenclub-Treffpunkt?
Richtig.
Wo die Denker sind und eben immer was Neues erfahren wollen?
Wenn man so möchte, würde ich vielleicht heute sagen, der Debattierclub trifft sich dort. Dieser Hügel Areopag, vom Namen her hört man es noch, ist dem Kriegsgott Ares geweiht gewesen. Vielleicht auch nicht umsonst, denn gerade dieser Platz, dort kämpft man miteinander. Und gerade bei den Athenern war ja schon seit der klassischen Zeit die Rhetorik sehr, sehr wichtig. Man hat sich gerne solche Debatten geliefert und die Zuschauer, das konnte das einfache Volk sein, aber auch die Gebildeten, die Oberen der Stadt, haben dann entscheiden müssen, wer war der bessere Rhetor. Und so ist das auch in dieser Zeit noch im ersten Jahrhundert durchaus gegeben gewesen. Kommt jemand mit etwas Wichtigem, dann muss er sich erstmal den Gebildeten der Stadt stellen. Und dann gucken die anderen mal, was die Gebildeten dazu sagen. Also so eine Art Prüfplatz, wenn man so möchte, wo Paulus hingeführt wird. Jetzt ist er dort und er fängt in den nächsten Versen dann an, werden wir dann sehen, auch einiges zu predigen. Bevor wir uns das ansehen, würde mich interessieren, stellt euch vor, ihr werdet vor die Oberen der Stadt oder die Gebildeten der Stadt geführt. Und die wissen, ihr verkündigt irgendwas Religiöses. Was für ein Thema würdet ihr denn wählen? Es gibt ja eine Menge zu berichten. Was würdet ihr wählen?
Kommt drauf an, also auf die Leute, auf die Zielgruppe. Wenn wir wissen, welche Zielgruppe da ist, sollten wir es ihnen möglich machen, zu uns so weit wie möglich zu verstehen. Mhm. Das heißt, Themen, die existenzieller Natur sind, aber wo es bei Ihnen, ja, Philosophen haben andere Themen als Wirtschaftsleute oder Mediziner, ja. Auf jeden Fall mit etwas beginnen, also die Brücke zu bauen zumindest, ja. Ellen White hat mal ein Zitat geschrieben, dass Jesus so wenig wie möglich den natürlichen Gedankengang der Menschen gestört hat. Und dann hat er sie überrascht. Mhm. Also dass er im Prinzip mit dem Jesus gearbeitet hat, ja. Und ich glaube, das sollten wir natürlich, ja, wir kennen uns vielleicht heute nicht so aus mit diesen Strömungen, aber wir sollten auf jeden Fall versuchen, sie dort abzuholen, wo sie sind und die Brücke bauen zum Evangelium, wo es am meisten passt, von welchem Thema her.
Hätten wir jetzt mit Biologen zu tun, würden wir vielleicht über Schöpfung, Evolution sprechen. Ja. Haben wir es mit religiösen Menschen zu tun, kommen wir vielleicht schneller zum Punkt als mit vielleicht wirtschaftsbegeisterten Menschen, da reden wir vielleicht über die Ökonomie Israels oder Sabbatjahr oder so und versuchen dann Brücken zu schlagen. Also anknüpfen, wo wir die Leute, wo sie zu Hause sind, ja?
Also ich denke, das hängt auch vom Ort ab. Nicht jeder Ort hat die gleichen Ansätze, glaube ich, wo man vielleicht so reinhaken kann. Für mich wäre es, was braucht dieser Ort? Was brauchen die Menschen, die hier leben? Dass man darüber nachdenkt und dann vielleicht tatsächlich sagt, finde ich da so eine Brücke? Was habe ich denn selbst oder was bringt das Evangelium und was hätte es zu bieten für die Menschen hier?
Also wäre das auch das Positive erstmal in den Vordergrund stellen.
Vielleicht auch etwas, wo sie noch geneigt sind, vielleicht auch irgendwo anzuknüpfen und zuzustimmen. Also wenn du jetzt sagst, wenn da Biologen sind, ich glaube, ich würde nicht mit Evolution Schöpfung beginnen, weil das erstmal schon die Fronten so verhärtet und weil sie da Experten sind und da müsste man dann auch die Expertise auf jeden Fall mitbringen, sondern vielleicht was über Ethik oder irgendetwas, wo vielleicht viele denken, ja, eigentlich denke ich doch auch so, um vielleicht mit etwas zu beginnen, was auch Vertrauen weckt und wo man dann drauf aufbauen kann.
Die Schönheit der Schöpfung zum Beispiel. Schön, als aufeinander abgestimmt ist. Irgendwas, wo man sagen kann, hey, ja, das ist richtig, das ist einfach toll. Mhm.
Solange du nicht das Wort Schöpfung erwähnst.
Sehen wir uns doch mal an, wie Paulus hier vorgeht. Ihr habt es schon angesprochen, die Punkte, die ihr jetzt nanntet, ich glaube, die finden wir so auch bei ihm hier wieder. Nehmen wir uns die nächsten Verse vor, Verse 22 und 23 erstmal. Kathi, würdest du lesen?
Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Mhm.
Was haltet ihr von diesen Eingangsworten, die Paulus hier wählt? Mich würde interessieren, warum diese Worte, ja? Worauf zielt er ab? Was hat es wohl bei den Zuhörern ausgelöst? Wie bewertet ihr das?
Ich finde das sehr gut, dass er ihre Frömmigkeit würdigt. Mhm. Und da tun wir uns manchmal schlecht, weil wir sagen, alles Schrott, was andere haben. Aber zu sehen, da gibt es Menschen, die wirklich sagen wir mal, zum Beispiel dem Allah hingegeben sind und wirklich ihr Leben danach ausrichten, das ist doch eine wunderbare Basis. Die glauben an was, ja? Und das auch zu würdigen, selbst wenn wir denken, dass es eine falsche andere Religion ist, trotzdem zu sehen, was Menschen da investieren und wie ernst sie es meinen, das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt.
Ja, vielleicht kann man sogar drastischer sagen, wenn ich das nicht wertschätze im Sinne ihres Versuchs, das, was sie kennen, ja, dann bin ich vielleicht sogar ein bisschen frech. Ja, wenn ich sage, das ist ja nichts wert, was du machst, das sieht Gott nicht so. Gott sieht das Herz, sagt die Bibel. Und wenn jemand das aufrichtig macht, das, was er weiß, mit dem kleinen Wissen, ja, ist das sehr, Gott sieht das. Und Paulus sagt ja später selbst, ja, die Zeiten der Unwissenheit übersieht Gott. Gott weiß ja, dass du das nicht weißt, die Information, aber er sieht deine Intention, er sieht dein Herz. Ja, und viele auch unter uns, die andere Religionen waren, ja, wissen das, dass sie ernst das gemacht haben. Sie haben es aber nicht anders gewusst.
Mhm. Für mich ist es tatsächlich, dass Paulus mit Liebe auf den Menschen schaut. Das finde ich hier zu sehen. Also diese Wertschätzung oder wir könnten auch sagen Respekt, manchen würde das Wort vielleicht besser gefallen, für das, wonach sie suchen. Und ich finde es wirklich stark beeindruckend, dass er erkennt, wonach, was fehlt denn bei diesem ganzen Götzentum, was fehlt. Und das erkennt er, es ist ein unbekannter Gott für euch, weil ihr Liebe in diesem Götzen nicht findet und Gnade auch nicht. Mhm. Und das kann ich euch jetzt erzählen.
Ich finde interessant, dass... Wolltest du noch was sagen, Wilhelm?
Ja, ich denke an die Gefühlslage, mit der Paulus nach Athen kommt. Also wir finden weder hier in diesem Vers 22 und 23 noch später einen Vorwurf, zumindest hier am Anfang nicht. Er ist ja in diese Stadt gekommen und sein Geist ergrimmte, weil er traurig war über diese ganzen Götzenbilder und er lässt sich das hier an keiner Stelle anmerken.
Ja.
Das finde ich auch bemerkenswert.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde es mal zusammen, oder in einem Wort zusammenpacken, eine Art durchaus von Selbstbeherrschung. Ja? Er wahrt seine Fassung, auch wenn er nicht glücklich ist über das, was er sieht. In seinen Worten merkt man es ihm nicht an. Er ist wertschätzend.
Ja. Aber schaut mal, was für eine Information hier noch rauskommt, von der wir lernen können, was er berichtet ihn, als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete. Das hat er ja nicht gemacht, weil er eine Anziehung dahin findet, sondern er war ergrimmt. Aber er geht und betrachtet, um zu suchen einen Punkt, wo er aufbauen kann. Ja? Und das verrät er uns hier. Und ich glaube, das ist für uns auch wichtig, ja? Dass wir auch bis zu einem gewissen Grad etwas betrachten, um zu verstehen, wo wir die Brücke bauen und wo wir sie wertschätzen, diese Menschen. Immerhin wurden einige bekehrt von den schwierigsten Menschen damals. Ja?
Über den Punkt wollte ich gerne jetzt mit euch noch sprechen. Er geht hier umher, er betrachtet die Heiligtümer und wie du gesagt hast, Bojan, angenehm war das nicht für ihn. Er macht das trotzdem. Er hat die Mission im Blick. Er möchte hier Brücken bauen. Jetzt bauen wir eine Brücke in die heutige Zeit. Wir haben es nicht mehr mit solchen Heiligtümern zu tun. Wir haben nicht mehr überall Götzenbilder rumstehen. Vielleicht Bilder von Maria in katholischen Ländern. Aber wir haben ansonsten eigentlich ein eher religionsfreies Umfeld um uns herum. Welche Götzen oder Heiligtümer fallen euch ein in der heutigen Zeit, wo ihr sagt, da können wir vielleicht auch religiös anknüpfen? Was sind die Dinge, die den Menschen heute wichtig sind, götzenartig?
Man nennt ja Geschäfte auch Konsumtempel. Und wenn man sieht, wie sie beleuchtet sind und alles, ich glaube, da wird schon mit dem Religiösen auch gespielt.
Aha. Also ich bin sehr schockiert darüber, wie viele Götzen wir tatsächlich sichtbar auch haben. Wir brauchen da gar nicht so sehr suchen. Gehst du durch deine Wohnsiedlung, siehst du in jedem zweiten Garten eine Buddha-Figur oder irgendeine tatsächlich sichtbare Figur heute. Gehst du in irgendeine Praxis, sitzt einer in der Ecke.
Ja.
Ja, also ich finde es gar nicht mehr so versteckt.
Stimmt. Es ist Mode geworden,
weil
man gar nicht weiß, was es eigentlich bedeutet.
Ja.
Als Schmuck zumindest mal sowas da stehen zu haben.
Ja, genau.
Ja.
Ich habe vor 20 Jahren mal die Medien untersucht, verschiedene Formate, Computerspiele, Werbung, Filme und so weiter. Und habe dann gefunden, dass mindestens 60% ist unsichtbare Religion, sind übernatürliche Elemente drin eingebaut. Ja, das heißt, es gibt heute auch Götzen, nur unterschwellig, subliminal. Das heißt, die Menschen merken gar nicht, dass Religion drin ist. Und in Filmen, also überall, ja, überall ist Religion. Das ist heute ein Götzendienst, der die gleiche Wirkung hat, aber nicht benannt wird. Keiner spricht von Religion. Aber es sind überall übernatürliche Kräfte, magische Kräfte, das, jenes, Traumwelten, paradiesische und so weiter. Ja, und ich glaube, dass wir da auch heute sehen können, Jesus hat ja mal so gesagt, seinen Jüngern in Markus 4, Vers 30, und er sprach, wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Ja, aus den Gleichnissen, die die Leute kennen. Ja, und da merken wir, und da, Paulus hat das genau gemacht, er hat so lange gesucht, bis er einen Ansatz gefunden hat. Da ist ja ein Gott, der hat keinen Namen, also falls wir irgendeinen vergessen haben, ja, genau den bringe ich, ihr habt einen vergessen, den einzigen Gott, ja, und bringt mit diesem Ansatz der Gleichnisse, ihre eigenen Gleichnisse, die kannten sie sehr gut, und damit hat er sie. Ja, zumindest einige.
Ist es nicht interessant, wie intelligent Paulus hier auch vorgeht? Er zeigt zum einen, dass er die Kultur, diese Geisteswelt, ja, die Götterwelt der Griechen versteht. Und auf der anderen Seite, was wir gehört haben, sie sind immer an was Neuem interessiert. Das bedient er auch gleich, sagt, ich kenne eure Götterwelt, ich respektiere das und ich bringe euch etwas Neues in diesem Rahmen. Das war eigentlich der perfekte Einstieg.
Und ich glaube, dass damals auch eine Zeit war, wo die Leute mit ihrer Götterwelt unzufrieden geworden sind. Wenn man sich die griechischen Götter anschaut, die ja sehr menschlich auch rüberkommen und sehr viele Schwächen haben. Und wenn man dann vergleicht mit den philosophischen Schriften, wo man eigentlich einen Gott hat, der völlig erhaben ist über alles, der nicht mal Gefühle hat. Also sie haben sich nach einem Gott gesehnt, der anders ist als ihre alten Mythen und Sagen. Und das bedient er hier, glaube ich, auch, dass diese schon vorhandene Sehnsucht, die ja auch zu diesem Altar geführt hat, da muss es doch noch einen Gott geben, der irgendwie nicht so ist wie Zeus und Co. Mhm.
Jetzt kommt dieser Missing Link, jetzt kommt das, was wir suchen die ganze Zeit. Ja, das war.
Haben sich auch viele für Judentum interessiert damals, glaube ich auch, weil dieser monotheistische, das hat doch schon einen Reiz. Wenn du das jetzt vergleichst, das ist ja auch wie Tag und Nacht.
Das ist so viel einfacher.
Und hatte eine Anziehungskraft und da konnte er auch drauf aufbauen.
Er hat sich also durchaus ausgekannt, er wusste, wo er anknüpfen kann. Du hast Bujan eben schon angesprochen, beispielsweise in den Medien auch heute, wo viele religiöse Elemente verwendet werden. Wie weit dürfen wir uns denn als Christen überhaupt damit auseinandersetzen? Philosophien der heutigen Zeit, Wissenschaften der heutigen Zeit, Medien der heutigen Zeit. Einerseits sagen wir ja durchaus, wir müssen uns von der Welt auch ein Stück weit entfernt halten, wir wollen uns nicht korrumpieren lassen. Andererseits müssen wir wissen, wo wir anknüpfen können. Wie macht ihr das?
Ich glaube, das kann man nicht pauschal für alle beantworten. Ich meine, dass jeder Gläubige selbst für sich empfinden oder erkennen kann, wo gibt's Bereiche, wo es mir einfach auch nicht gut tut, wenn ich mich zu sehr beschäftige oder wo ich auch kein Talent habe vielleicht. Auch vielleicht, wo mir der Respekt tatsächlich fehlt. Es gibt ja auch Grenzen. Also ich würde mich nicht gerne mit allem auseinandersetzen, womit Menschen sich auseinandersetzen, weil es mir schwerfällt, das nachzuvollziehen zum Beispiel. Mhm. Und so glaube ich, dass jeder irgendwie einen Weg finden kann. Und ich glaube auch, dass nicht jeder diesen Auftrag hat, so zu reden wie Paulus. Mhm. Das kann nicht jeder. Und es hat auch nicht jeder diese Gabe, so etwas so zu durchschauen. Wo ist jetzt hier die Lücke? Ne? Mhm. Deshalb finde ich, dass Missionen auch nicht unterbewertet werden darf, wenn es um eine praktische Mission geht. Wenn Menschen zum Beispiel von Gott begabt werden, Hilfestellungen zu geben, da zu sein für andere und in ja vielleicht nicht so wortkonzentrierter Version Mission machen, sondern eher durch Liebe.
Also mir kommt auch vor, dass die Motivation eine große Rolle spielt. Ich kann jetzt sagen, ich schaue mir jetzt lauter Serien an, damit ich mitreden kann und die Menschen erreiche, aber vielleicht nutze ich das nur als Ausrede, weil ich selber Lust habe, mich bestimmten Dingen hinzugeben. Ja. Oder ich sage, na gut, ich möchte meine Nachbarin erreichen und sie hat mir jetzt von diesem einen Film erzählt und ich möchte über diesen einen Film mit ihr reden. Dann kann das schon wieder ein anderes Gesicht haben. Mhm. Aber sonst sollten wir uns ja auch der Einflüsse dieser weltlichen Inhalte bewusst sein oder der Zeit, die wir investieren. Und man muss da auch nicht alles gesehen und gehört haben, um sich eine Meinung zu bilden. Ne?
Und doch ist es eine Gratwanderung. Ich merke auch als Lehrer mit Schülern, die möchten auch verstanden werden. Und wenn man in einer völlig fremden Welt lebt, dann ist es schwierig.
Also ich glaube auch, so manches muss man sich einfach, manchen muss man sich vielleicht ein Stück weit zumindest ausgesetzt haben. Wenn Computerspiele ein großes Thema sind, dann habe ich auch schon so gemacht, dann schaue ich mir zumindest mal einen Trailer dazu an. Ich muss es ja nicht selber spielen, ich will da nicht reinrutschen. Aber mal einen Trailer, wo ich mir denke, okay, da habe ich einen Eindruck, 2-3 Minuten und damit kann ich umgehen und das war's dann. Dann kann ich wenigstens ein bisschen darüber sprechen, was das ist. Oder mal einen Sampler in der Musik. Was ist da los? Worüber reden die? Was für eine Band? Was für ein Sänger? Mal reinhören. Es muss mir ja nicht gefallen, ja. Ich muss mich davon nicht stark beeinflussen lassen. Aber dann habe ich zumindest mal ungefähr ein Gespür, was die gerade bewegt.
Genau, es ist interessant, bei Ellen White zu lesen. Ich glaube, dass Johannes und, wenn ich mich nicht täusche, auch Henoch regelmäßig in die Städte gegangen sind, um zu sehen, aber wieder zurück. Ja. Ja, das ist ja auch, das hat ja auch sozusagen auch, es gibt auch so einen Effekt, Impfeffekt. Auch wenn wir unseren Kindern manches zeigen, was nicht gut ist, unseren eigenen, dass sie merken, das ist Götzendienst, als dass sie langsam hinkonditioniert, hingewöhnt werden. Das ist was ganz anderes. Aber wenn wir so pointiert uns was anschauen, so als evangelistischen oder Aufklärungsgründen, ist das, das hat sogar einen mentalen Impfeffekt. Ja? Nur, ich darf nicht dort anschauen gehen, wo ich besonders schwach bin oder wo meine Versuchung ist. Das nicht. Und da ist wieder der Punkt. Ja? Wenn ich früher Götzendiener war, Paulus schreibt ja selbst, seid vorsichtig mit denen, die bis vor kurzem Götzendiener mit dem Götzenopferfleisch. Bringt ihr Gewissen nicht in Gefahr. Also da ist wieder hohe Sensibilität. Wenn mir das nichts ausmacht, die Götzen, ja, wenn ich jetzt rein historisch dran gehe oder so, kann ich wunderbar aufbauen, ja. Aber da müssen wir aufpassen. Film, das, jenes, ja, mit was, wo möchte ich jetzt die Brücke bauen? Wo ich spüre, das ist meine Gefahrenzone, auf keinen Fall, würde ich sagen.
Es ist also, wie du vorhin schon gesagt hast, Kathi, es ist nicht jeder für alles berufen. Und vielleicht gibt es manche Gebete, wo man sagen muss, da weiß ich, das ist für mich zu gefährlich, wenn ich mich da reinknie. Da bin ich einfach vielleicht auch zu offen für die negativen Einflüsse. Soll jemand anderes machen, der keine natürliche Zugänglichkeit oder Freude an dieser Sache hat. Also da, glaube ich, dürfen wir auch durchaus uns dann ein Stück weit zurücklehnen und sagen, das muss jemand anderes machen aus der Gemeinde. Ich kümmere mich dafür um diesen Bereich, zum Beispiel praktische Hilfestellung oder was, wo ich mich wohler mitfühle.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die eigentlichen Dinge, wo Menschen uns brauchen, sind oft nicht, dass wir das gleiche Buch gelesen haben oder so, sondern da geht es oft um existenzielle Dinge.
Ja. Schauen wir uns noch mal an.
Darüber. Vielleicht gibt es auch noch eine Sache, wenn ich jetzt jemand kennenlerne, es reicht ja, dass ich ihn frage, was fasziniert ihn so dran? Im Gespräch, ja, und indem ich ihn frage, ob das jetzt ein Computerspiel ist oder was auch immer, fühlt er sich wertgeschätzt und dann wird mir, wenn ich gut die Bibel anfange, erkenne, wird mir vielleicht irgendeine Brücke einfallen, ohne dass ich das kenne überhaupt, ja. Das ist auch eine Methode, wo wir erstmal sie kennenlernen im Gespräch. Sie fragen nicht gleich mit unserem Evangelium kommen, sondern sie fragen, was ist da die Tiefe dran? Woran hängt dein Herz? Wofür gibst du freiwillig deine Zeit, dein Geld, deine Energie? Da kriegen wir kostbare Informationen. Und da wird uns eine Brücke einfallen, ohne dass wir da hingehen überhaupt.
Das Gute daran ist ja auch, die Person bewertet es gleich und sagt gleich, was genau ihr wichtig ist. Und so entdeckt man ja viel leichter die Sehnsüchte, die Bedürfnisse und kann darüber sprechen. Kommt schneller tiefer.
Ja.
Jetzt haben wir in den nächsten Versen etwas, was du, Bojan, auch du, Luise, was ihr schon als existenziell bezeichnet habt. Er geht jetzt auf die existenzielle Ebene mit ihnen. Er möchte nicht einfach nur philosophisch, wissenschaftlich mit ihnen debattieren. Lesen wir das, Bojan, wenn du lesen würdest, Verse 24 bis 28, bitte.
Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er etwas noch nötig hätte, da er selbst alles in allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben wir, und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Denn wir sind auch sein Geschlecht.
Hier haben wir die existenzielle Ebene, indem er von der Schöpfung spricht, von dem Gott, der über allem steht, der uns Leben gibt. Und dann noch diese ganz persönliche, wenn ich hier Vers 27 und 28 betrachte, da geht es um dieses tastende Fühlen. Es geht um das Finden Gottes. Er ist nicht fern, während diese griechischen Götter doch sehr, sehr fern gewesen sind. Und in Vers 28, wir leben in ihm, wir bewegen uns in ihm, wir sind in ihm. Habt ihr das so schon erlebt? Wenn jetzt jemand das hier liest, ganz neu kommt zu euch und sagt, hey, ich möchte Gott gerne genauso tastend fühlen.
Ich finde, er bedient hier zwei Sehnsüchte zugleich. Zum einen dieses, dass Gott viel höher ist als diese menschlich gebauten Tempel. Wir sehnen uns nach einem Gott, der mehr ist als die Götter, die wir sonst in unserem Leben haben. Und gleichzeitig aber diese Nähe, dass er nicht fern ist einem jeden von uns.
Mhm.
auch, könnte man sagen, von diesem großen, globalen, er hat alles gemacht, er hat jeden gemacht. Zudem, er ist aber auch für jeden da. Er ist fassbar oder, wie soll man sagen, spürbar, erfahrbar. Das ist schon interessant, also dieses Große und auch das Nahe, ja.
Ja.
Also für mich ist es wirklich, wenn ich ganz profan dran gehe, wo ist es Tasten oder Fühlen, das ist ja nicht so leicht zu erklären. Wir sprechen auch, finde ich, so als Christen recht wenig darüber. Wie ist es tatsächlich, eine Beziehung mit Gott zu haben? Wo spüre ich, ja? Und darf ich das auch sagen, zum Beispiel? Ja, für mich persönlich ist tatsächlich das Wort Gottes. Ich bin so froh, dass ich es anfassen kann. Mhm. Also ich habe wirklich etwas, was nicht nebulös ist und so spekulativ alleine, sondern ich kann das irgendwie sehen und ich darf es sogar spüren. Das bedeutet mir ganz viel.
Mhm. Da haben wir was Greifbares.
Ja.
Schwarz auf weiß. Mhm.
Mhm. Es steckt auch das Herantasten drin. Also das noch nicht tasten, sondern sich dem nähern. Und da wird es ja auch mit dem Suchen ausgedrückt. Also sie werden dazu eingeladen, Gott zu suchen, sich auf die Suche zu machen. Mhm.
Genau. Ich denke, das ist auch eine schöne Möglichkeit. Das ist eine vorweggenommene Drei-Engels-Botschaft, die erste Engelsbotschaft hier, die wir später in der Offenbarung haben. Er zeigt den Schöpfer, bete den Schöpfer an. Und dann in Vers 30 kommt er dann auch zum Richter, ne? Also wir haben hier beides, was er tut, deswegen ist er so unglaublich kostbar. Paulus selbst hat ja in Römer 1 Aussagen gemacht, die ich in diese Richtung ein bisschen verstehe, wo er sagt, dass auch die Heiden, die das Gesetz nicht haben, an dem Gemachten die göttliche Kraft, seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit wahrnehmen können. Natur, bis hin, wie David sagt im Psalm 109, du hast mich gebildet. Seine Finger, auch wenn wir jetzt heute geboren sind, wir sehen nur das Automatische, Genetische und so weiter, Biochemische, aber er sagt, du hast mich gewoben. Das heißt, wir werden aktiv, wir sind Geschöpfe Gottes. Mhm. Und wir können auch uns berühren und sagen, ich kann nicht Gott berühren, aber ich kann das Geschöpf Gottes, ich kann seiner Fingerwerk, bin ich und du und die Bäume und das Gras und all das, was er sagt, dass sie ohne Entschuldigung sein werden. Also er bringt dieses Tasten zumindest von der Schöpfung her und sagt, da kannst du die Gotteskraft sehen.
Es ist also durchaus etwas, was wir auch in einem Prozess nach und nach kennenlernen. Das Wort Gottes will studiert werden, da will Gott drin gesucht und dann auch ergriffen werden. Oder die Natur, in der er sich auch ausdrückt, seien es wir selbst oder die uns umgebende Schöpfung. Es ist also durchaus ein Prozess, es ist machbar, aber es erfordert auch Aufmerksamkeit. Wenn ich euch richtig verstehe, geht es nicht einfach darum, in irgendeiner Weise ein Hochgefühl zu erleben, sonst könnten wir alle Drogen nehmen und sagen, wir haben Gott erlebt. Und es gibt genügend Menschen, die das ja durchaus so sagen. Ich möchte gerne, weil die Zeit langsam davonläuft, noch die letzten Verse betrachten und dass wir uns ansehen können, wie das Resultat dieser Predigt war. Dieser, da bin ich ganz bei dir, Bojan, durchaus adventistischen Predigt über die erste Engelsbotschaft. Wir haben Schöpfung und Gericht. Das kommt jetzt in den Versen, den nächsten. Wilhelm, würdest du noch Verse 29 bis 32 lesen, bitte?
Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Weiter. Mhm. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat.
Und 32 noch bitte.
Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören.
Danke. Jetzt haben wir doch durchaus so eine Art Bruch hier plötzlich. Jetzt kommt auf etwas durchaus auch vielleicht Unangenehmes zu sprechen. Es geht um Gericht und es geht darum, dass sie eine Entscheidung treffen müssen. Er hat über die Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber. Also hier ist jetzt ein Moment da, wo er ganz klar sagt, Leute, bisher war alles nett für euch, annehmbar Wertschätzung, jetzt muss ich aber auch klar sagen, wo ein Fehler ist. Woher weiß man, wann der Moment gekommen ist, dass man Menschen ins Gewissen redet?
Ich glaube, es ist schon wichtig, wenn wir biblische Inhalte weitergeben, dass wir auch zur Entscheidung Menschen führen. Denn sonst verpufft das eigentlich. Und manchmal gibt es Momente, da würde sich jemand entscheiden, aber wir verpassen es vielleicht auch, zu dieser Entscheidung zu animieren. Ja. Mhm.
Ich meine, Paulus hatte vielleicht auch nicht so viele andere Möglichkeiten in dem Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass er bei einer persönlichen Freundschaft das vielleicht nicht gleich am ersten Tag oder in der ersten Rede so gebracht hätte. Aber er weiß, er hat gerade viele Zuhörer, wahrscheinlich so viele wie in Athen er nicht mehr haben wird. Und jetzt ist die Gelegenheit, er hat Vertrauen geweckt und jetzt muss sich die Spreu vom Weizen trennen auch. Das passiert ja auch und da ist er sich nicht zu schade, dann auch diese Entscheidung anzusprechen.
Ich würde aber es gerne ergänzen. Ich glaube nicht, dass Paulus das alleine gewusst hat. Da brauchen wir wirklich den Geist Gottes, der uns den richtigen Impuls zur richtigen Zeit gibt. Ich würde mich ungern auf mich selbst verlassen in so einer wichtigen Frage.
Ja.
Aber er ist trotzdem das, was er selbst gelehrt hat oder was Gott durch ihn gelehrt hat, zum Beispiel in Römer 2, Vers 4, dass die Güte Gottes uns zur Buße leitet, genau nach dem Prinzip arbeitet. Er bringt zuerst die Güte Gottes, wie Gott uns liebt, wie er jeden gemacht hat, wie wir in ihm sind, wie er die Zeiten der Unwissenheit übersieht, obwohl ein Richter vor der Tür steht. Er zeigt die ganze Güte, es hat vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde gedauert, das ist ja nur in Telegrammstil hier kurz gegeben, aber der hat Gott verherrlicht, seine Liebe gezeigt, seine Güte und jetzt kommt er mit der Buße. Also ich glaube, was wir sagen können, ja, wir dürfen es nicht vorher tun. Wir können nicht über Buße sprechen, wenn wir nicht über die Güte Gottes sprechen. Ja, weil dann, was soll ihn Kraft geben? Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Also da ist, und halb, die einen Volke wollten mehr hören, wie schön. Das alle haben sie nicht mal bei Jesus gehört, ja, als das Licht kam, ihre Werke waren böse, sind sie weg und gegen ihn.
Also der Aufbau dieser Predigt hier, glaube ich, kann uns sehr viel lehren. Auch, dass es zielgruppenorientiert ist. Die Predigt von Petrus in Kapitel 3 ist ganz anders als das, was wir hier haben. Er lädt die Zuhörer, die er noch nicht kennt, ein. Und Petrus, der genau weiß, mit wem er zu tun hat, die sie schon viel länger kannten und eine gemeinsame Geschichte haben, der geht da ganz anders mit ihnen ins Gericht, ja. Redet Tacheles, wenn man so möchte, von Anfang bis Ende. Aber hier haben wir erstmal, ich schätze dies oder jenes an euch. Das ist gut bei euch, diese Frömmigkeit, dieser Wissensdurst, dass ihr bereit seid, offen seid für Neues. Ich bringe euch was Neues. Jetzt kommt aber eben auch die Entscheidung. Und das schätze ich auch bei ihm, das wird auch in seinen Briefen immer deutlich. Er kann Gutes, Negatives nennen, er führt aber immer zu einer Entscheidung hin. Leute, ändert euer Leben. Ich denke auch an Lukas 12, Verse 11 und 12, wo Jesus sagt, wir dürfen uns gar nicht groß vorbereiten auf solche Reden. Ich bin da ganz bei dir, Kathi, wenn du sagst, da muss er vom Geist geleitet sein. Von daher war das so ein bisschen eine Fangfrage von mir, woher kann man denn wissen? Ja, das kann man nicht wissen. Das hängt ja sicherlich auch ganz stark davon ab, wen habe ich vor mir? Wie sehe ich, dass sie gerade mitgehen? Sind die offen? Kann ich ihnen das sagen? Oder vielleicht das nächste Mal? Und wie du sagst, Wilhelm, so eine Chance auf dem Areopag, die hat er bestimmt nicht zweimal, dreimal, fünfmal gehabt. Da muss man vielleicht manche Dinge sagen, die man sonst im persönlichen Kreis nicht gleich angesprochen hätte. Da würde ich gerne noch eine Frage zu stellen in den letzten zwei, drei Minuten, die uns bleiben. Es ist jetzt hier auch etwas deutlich geworden, ein Thema, das ein Aufreger ist. Vers 32. Als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen nicht darüber auch nochmals hören. Also die wollen schon gerne noch weiter was wissen, aber nicht jetzt. Irgendwie war so ein Punkt erreicht, wo sie sagen, es wird unangenehm. Inwieweit dürfen wir auch unangenehme Themen offen ansprechen? Inwieweit müssen wir vielleicht sogar hier oder da ein wenig polarisieren?
Oder beunruhigen.
Beunruhigen, ja.
Also ich habe nicht den Eindruck, dass er hier was gegen die Römer sagt oder irgendetwas so in dieser Hinsicht polarisierend, nicht unbedingt politisch. Er bringt einfach etwas, was ihrer Gedankenwelt oder ihrer Religion sehr weit entfernt ist. Aber es ist nicht das Gleiche, wie manche heute polarisieren wollen, vielleicht indem sie einfach was provozieren wollen, oder ja, einfach unguten Geist wecken. Das ja, eigentlich nicht, sondern nur, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist einfach zu weit weg. Also ich nehme es eher so wahr und nicht jetzt so im Sinne von polarisieren, wie wir es oft verstehen.
Ich möchte auch sagen, ich finde das eigentlich sehr folgerichtig, dass er das hier erwähnt, weil Paulus hier zur Entscheidung aufruft und sagt, sie sollen Buße tun. Und was bringt uns diese Buße, wenn wir dieses Angebot nicht kennen, was wir dafür bekommen? Also ich finde ganz schön, wie es hier heißt, und hat jeder Mann den Glauben angeboten. Also es ist eigentlich eine positive Nachricht, angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Also es wäre schade eigentlich, wenn er das nicht gesagt hätte.
Wir haben vorher schon gehört, auf dem Marktplatz hat er die gleiche Botschaft gehabt. Evangelium mit Auferstehung. Und wenn wir dann zum Beispiel 1. Korinther 1 lesen, wo es um den Gekreuzigten geht, sicherlich auch um den Auferstandenen, das ist wohl das, was Paulus immer mitgebracht hat, egal wo er war.
Ich glaube, das ist auch die Situation, wo es für uns persönlich unangenehm wird. Weil wir tatsächlich eben hier gespottet wurde über ihn. Also das ist so der Moment, wo wir tatsächlich auch einstecken können.
Es gibt also Themen, die müssen wir einfach ansprechen, weil sie elementar zum Glauben gehören. Auch wenn wir nicht provozieren wollen, wird es vielleicht als solches von manchen verstanden. Ich finde interessant, wie die Nachsätze sind. Das ist, die Predigt ist jetzt dann vorbei. Sie wollen nicht mehr länger zuhören. Und dann hören wir in den letzten beiden Versen hier: So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Entschuldigung. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten. Unter denen auch Dionysius war, der Areopagit, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Wir haben jetzt keine Zahlen hier genannt. Wir hören einfach nur, manche sehen es so, andere sehen es so. Habt ihr den Eindruck, dass Paulus erfolgreich war? Daraus würde ich gerne mit euch abschließend noch betrachten, woran kann man denn Erfolg bemessen?
Ich habe das Gefühl, dass es ein Erfolg ist, dass er den Samen gestreut hat, seine Aufgabe gemacht hat und auch Menschen zur Entscheidung aufgerufen hat. Und es bringt dann eben so viel Frucht, wie es Frucht bringt. Das ist dann auch nicht so in seiner Hand. Aber dadurch, dass er zum Beispiel diesen Areopagiten, das ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass der einflussreich ist. Vielleicht hat der dann noch weitere gewinnen können.
Ja.
Und manchmal erreiche ich vielleicht nur eine Person, aber wenn die dann ein Multiplikator ist, ich kann Erfolg ja nicht immer wirklich abschätzen.
Überlegt mal, 2 Personen nach einer Rede plus andere mit ihnen. Und die Hälfte war gespalten, die würden ihn durchaus nochmal hören. Das hat nachgewirkt. Einige haben sich gewehrt, innere Blockade, andere waren offen und einige haben eine Entscheidung getroffen nach einer Rede. Das waren ja keine Juden, das waren ja die schwierigste Gruppe auf Europa. Ja, also ich finde das ein großer Erfolg. Ja. Hättest du mit irgendwas anderes angefangen, die hätten nicht abgeschnitten, sofort ausgelacht. Punkt, das war's. Kannst du die besten Motivationen haben. Aber so weit ist es, das ist eine der besten Beispiele für mich, wie man in den schwierigsten Orten Erfolg haben kann. Ja. Nach einer Rede, überlegt euch das mal, das ist ja fantastisch. Du hast hier vielleicht schon eine kleine Familie, die mitgeht und andere sind offen. Das heißt, es werden die nächsten Potenziellen sein, die vielleicht wieder offen sind, da was zu hören.
Du hast gerade angesprochen, man muss ja beachten, wen er vor sich hat. Dass ein Jude den Messias annimmt, auf den er gewartet hat, anhand von Prophezeiungen, an die er geglaubt hat. Der Schritt ist viel kleiner als Leute, die an eine unfassbar große Götterwelt geglaubt haben, untereinander konkurrierende, sich bekriegende Götter, mit all dem Stress, den es für den Gläubigen bedeutete, und jetzt zu hören, alles falsch, es gibt nur einen und der liebt euch sogar, was einem Heiden damals komplett fremd gewesen ist. Von daher, da hast du vollkommen recht, selbst wenn es nur einer gewesen wäre jetzt hier, ist das für dieses Klientel ein toller Erfolg. Es ist nicht immer einfach, Erfolg zu bemessen. Ich denke, da sind wir uns einig. Vielleicht arbeitet man manchmal lange an einzelnen Menschen, es geht nicht voran. Irgendwo anders lässt man nur einen Nebensatz fallen und die Menschen werden überzeugt. Ja, so Sachen können passieren. Ich wünsche uns allen, auch wenn wir jetzt dann die Lektion noch weiter betrachten werden in den nächsten Wochen, dass wir noch erkennen, wo wir solchen Samen streuen können, wie Paulus hier bei diesen Menschen, wo wir Brücken bauen können, wo wir anknüpfen können, um sie dort abzuholen, wo sie sind, aber auch nicht dort zu lassen, wo sie sind, sondern weiterzuführen. Zu dem, was wir als Dreiengelsbotschaft bezeichnen, was Paulus hier auch schon verkündigt hat, um aus ihnen letztlich dann neue Menschen, gläubige Menschen zu machen. An die Zuschauer und Zuhörer daheim gerichtet, uns würde interessieren, und vielleicht wollt ihr das in die Kommentarzeile schreiben, wo ihr Momente seht, in der oder Möglichkeiten seht, wo man heute ganz speziell die Menschen der heutigen Zeit in der uns umgebenden Gesellschaft erreichen kann und wie man sie vielleicht am besten abholen kann. Oder wo ihr vielleicht was seht in dieser Rede von Paulus, was wir jetzt hier miteinander noch gar nicht bedacht haben, was wertvoll ist für die Mission. Hinterlasst uns einfach einen Kommentar, das würde uns freuen. Bevor wir abschließen, wollen wir miteinander ein Gebet sprechen. Kathi, würdest du beten?
Unser himmlischer Vater, wir beten dich an im Namen Jesu, deines Sohnes. Und wir danken dir dafür, dass du uns diese Beispiele mitgegeben hast, die wir in der Bibel lesen, wie es wirklich gehen kann, wie können wir von dir reden, damit du wirklich geehrt wirst, gefunden wirst. Und wir sind so, so froh und dankbar, dass das nicht allein von uns abhängt, sondern sehr viel mehr durch deinen Geist bewirkt wird. Danke dafür, dass du uns in dieser Sache so ermutigst. Ich möchte dich auch von Herzen bitten, dass du uns die rechte Motivation schenkst, Es ist so wichtig zu sehen, dass auch Paulus aus Liebe heraus agiert hat, dass er den Menschen Interesse entgegengebracht hat, was echt ist, was wirklich den einzelnen Menschen auch ja erfassen wollte. Dass es nicht nur um ein Ziel ging, sondern darum, den Menschen wertzuschätzen und darin auch deinem Vorbild zu folgen. Bitte hilf uns, dass wir diese Haltung haben oder erlernen oder von dir übernehmen. Hab Dank dafür. Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!